Guten Morgen miteinander. Ihr merkt, ich brauche gern so einen Notenständer für die Predigt. Das ist ein Zeichen von Solidarität mit den Musikern. Übrigens, Marianne und Urs, herzlichen Dank, dass ihr miteinander als Ehepaar heute Gott dienen. Das ist schön, danke. Und hey, Monika und Urs, Chris auch, super. Ja, gestern irgendwo zwischen Gotthard und Toskana gab es einen Schichtenwechsel. Also einige von unserer Gemeinde sind nach Toskana gefahren und wir sind zurückgekommen. Und ich merke, es fehlt mir irgendwie 10 Grad, aber es ist trotzdem sehr schön, hier zurück zu sein. Nach einer Woche italienische Sonne und Gastfreundschaft und Wärme. Schön. Auch zurück in Aargau zu sein, wo man entsprechend weniger Schweizerdeutsch hört. Oh, es funktioniert etwas nicht. Ist gut so. Also, ihr schaut gut, ha? Huh? Ich besitze 2 Stück Papier oder Dokumente, worauf ich sehr stolz bin. Zuerst mein Schweizer Pass. Vielleicht sagt ihr, ja, so kann jeder das sowas bekommen. Und offensichtlich ist es so. Aber ich bin trotzdem sehr stolz, ein Wahlschweizer zu sein. Das zweite Stück ist mein kanadischer Pass. Und ich weiß, es gibt gewisse Kreise, die die Doppelbürgerschaft abschaffen wollen. Und das wäre für mich sehr schwierig. Denn ich bin stolz, ein Wahlschweizer zu sein, aber Kanadier, das bin ich halt. Es ist ein Teil meiner Identität, wie meine Nase oder mein doofer Akzent. Das ist ein Teil von mir. In meinem kanadischen Pass steht Folgendes geschrieben. The Minister of Foreign Affairs of Canada requests in the name of Her Majesty the Queen all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without delay or hindrance and to afford the bearer such assistance and protection as may be necessary. Also auf Deutsch geht es so ungefähr. Der Minister für Auswärtige Angelegenheit Kanadas bittet im Namen der Königin bla bla bla. Das Wichtigste, im Namen der Königin, können wir unsere erste Folie haben. Habt ihr gewusst, dass Kanada ein Königreich ist? Wegen der Geschichte ist Elisabeth II. Königin des Vereinigten Königreichs, auch Königin von Kanada, Australien, Neuseeland und 12 anderen Ländern dieser Welt. Als ich für das kanadische Bundesministerium für Landwirtschaft gearbeitet habe, musste ich sogar einen Treueid ablegen zu ihr. Ich bin eben ein Diener ihrer Majestät. Wie die große Mehrheit aller Kanadier habe ich nie einen anderen Souverän gekannt. Elizabeth Alexandra Mary aus dem Haus Windsor ist seit dem 6. Februar 1952 Königin. Also seit gut 65 Jahren. Das kanadische Staatsoberhaupt ist eine 92-jährige Urgroßmutter. Die Welt in 1952 sah ziemlich anders aus. Können wir die nächste? Der britische Premierminister war Winston Churchill. Next. Der US-Präsident war Harry Truman. Joseph Stalin war der Machthaber in Moskau. Kennt ihr den? Der Schweizer Bundespräsident war Karl Kobelt. Und wichtigste, der kanadische Premierminister war Louis Saint Laurent. Next. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber diese Namen und Bilder sind für mich sehr weit weg. Sie sind Begriffe aus der alten Geschichte. Was haben sie mit uns heute zu tun? Aber die gute Elizabeth, Good Queen Bess, war auch Königin damals. Zwar damals als 27-jährige junge Ehefrau und Mutter von zwei Kindern. Ihre Herrschaft streckt über Generationen und ist wie die einzige Konstante über diesen Zeiten. Wir finden eine ähnliche Situation in der Bibel. Und das ist mit dem König Usia. Wir können das auslöschen. Danke. Usia regierte in Juda für 52 Jahre. Das war nicht so lang wie Elisabeth, aber war für damals eine sehr lange Zeit. Er kommt in mehreren Stellen des Alten Testaments vor, zum Beispiel in den Büchern von Amos, Hosea und Jesaja. Diese Propheten haben ihre Dienste während seiner Herrschaft in Jerusalem geleistet. Wir erfahren, dass der Usia zuerst sehr erfolgreich war. Wir lesen in 2. Chronik 26 von Vers 3 bis 11. Usia war 16 Jahre alt, als er König wurde, und er herrschte 52 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Jekolia. Sie stammte aus Jerusalem. Er tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Vater Amazia. Usia suchte Gott, solange Zechariah lebte, der ihn im Glauben an Gott unterwies. Und solange der König den Herrn suchte, ließ Gott ihm alles gelingen, was er unternahm. Er erklärte den Philistern den Krieg und riss die Stadtmauern von Gat, Jabne und Ashdod nieder. Dann gründete er im Gebiet von Ashdod und in anderen Landesteilen der Philister neue Städte. Gott half ihm, nicht nur im Krieg gegen die Philister, sondern auch in den Kämpfen mit den Arabern von Gurbal und in den Kriegen gegen den Moabiter. Selbst die Ammoniter mussten Usia Tribut zahlen. Sein Ruhm drang bis nach Ägypten, so mächtig wurde er. Usia ließ in Jerusalem Türme bauen, und zwar am Ecktor, am Taltor und am Winkel in der Stadtmauer. Außerdem legte er Festungen in der Wüste an und ließ zahlreiche Zisternen graben, weil er große Viehherden im Gebirge und in den Ebenen hielt. Er liebte den Ackerbau und beschäftigte viele Bauern und Weingärtner, sowohl in den Bergen als auch am Karmel. Usia besaß ein einsatzbereites Heer mit mehreren Einheiten gut ausgebildeter Kämpfer. Also der Typ hat Erfolg genossen. Wir lesen weiter in Vers 14. Usia rüstete das ganze Heer mit Schilden, Speeren, Helmen, Schuppenpanzern, Bogen und Schleudersteinen aus. Er ließ in Jerusalem kunstvolle Wurfmaschinen bauen und aufstellen und damit Pfeile und Steingeschosse von den Türmen und Ecken der Stadtmauern abzuschießen. Sein Ruhm breitete sich immer weiter aus, denn ihm wurde auf wunderbare Weise geholfen, sodass seine Macht wuchs. Spannend. Also, mein Sohn würde das gern hören. Er hat so gern die Schleudermaschine. Usia fing gut an. Er genoss viel Erfolg und wurde mächtig und berühmt. Aber leider wurden sein Erfolg und seine Berühmtheit für ihn zum Verhängnis. Er ist stolz geworden und fing an zu glauben, dass er höher als das Gesetz sei. Er wollte Rechte für sich in Anspruch nehmen, die eigentlich nur den Priestern gehörten. Als Konsequenz ist er aussätzig geworden und lebte das Rest seines Lebens isoliert und ausgeschlossen vom Haus des Herrn. Ihr könnt das selber lesen in 2. Chronik 26 von 16 bis 23. Nach dem guten Anfang ist aus Usia nichts geworden. Er war zwar König, aber dürfte nicht regieren. Seine Zeit war irgendwie nur ein Platzhalter. Vielleicht ist es wichtig hier zu betonen, dass ich hier keinerlei Vergleich zu Elisabeth mache. Das Einzige, was ähnlich ist, ist die Dauerhaftigkeit. Ich denke, wir können vieles aus dem Leben von Usia lernen. Aber eigentlich ist das nicht das Thema von heute Morgen. Heute geht es um eine andere Person von dieser Zeit. Der Prophet Jesaja und seine Berufung. Jesaja ist wahrscheinlich der wichtigste Prophet des Alten Testaments. Es gibt Theologen, die meinen, dass das gesamte Neue Testament eine Auslegung des Buches Jesaja sei. Jesaja prophezeite während der Herrschaft von vier Königen in Juda: Usia, Jotham, Ahas und Hiskia. Die Geschichte seiner Berufung ist sehr bekannt und die Bilder passen darin sehr zu den prophetischen Bildern in Offenbarung, die uns das Jahr beschäftigen. Ich möchte ein sehr bekanntes Stück vorlesen, das haben wir in Jesaja 6, Vers 1-8. Und das ist die Neues Leben-Übersetzung, nicht die Niederländisch. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zwei ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie rufen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Das wäre spannend für unsere Musiker, wenn das hier passiert. Da sagte ich: Mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir. Er hielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Sieh, das hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Dann hörte ich dem Herrn fragen: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte: Hier bin ich, sende mich. Eine Postkarte vom Himmel. Ich habe diesen Text immer geliebt. Vielleicht, weil ich bin wie mein Namensbruder Thomas der Zweifler. Ich möchte den Auferstandenen sehen, bevor ich mein Herr und mein Gott bekenne. Ich weiß, selig sind die, die glauben und nicht gesehen haben. Aber trotzdem, ich sehne mich trotzdem, Gott so zu erleben. Ich habe nicht viel von diesem Text zu sagen. Wir sind zurück von den Ferien und meine tiefen Gedanken sind irgendwo stecken geblieben. Aber es gibt drei Dinge, die mir aufgefallen sind. Ich verspreche nicht, dass sie besonders tiefsinnig sind. Zuerst, Jesajas Berufung passiert im 6. Kapitel. Das ist sehr tief, gell? Ich bin nicht sicher, ob das Buch chronologisch geschrieben ist. Andere wissen es bestimmt besser als ich. Aber nehmen wir es so an. Das heißt, dass der Jesaja schon in seinem Beruf als Prophet diente, bevor er seine Berufung als Prophet erhielt. Hat er nur in seinen natürlichen Fähigkeiten gewirkt? Das wissen wir nicht. Wahrscheinlich hat er schon eine Gabe von Gott empfangen und diese Gabe wurde bestätigt und erkannt. Sonst konnte er nicht als Prophet dienen. Aber diese Tatsache stellt mir eine Frage. Wenn es um deine und meine Berufung geht, müssen wir auf ein übernatürliches Erlebnis warten? Brauchen wir ein heftiger Sturm oder ein Erdbeben oder ein Feuer? Oder genügt einem leisen Säuseln oder sanften Flüstern? Wie ich Gott erlebe, flüstert er viel und er schreit wenig. Wartest du, bis du perfekt bist, bevor du etwas für Gott wagst? Und ich rede zu mir selbst hier. Du wirst lange warten. Du wirst auch lange warten, um herauszufinden, ob alles richtig ist. Der Theologe Thomas Harry aus Aarau schreibt, von Gott abhängig sein heißt nicht, dass er alles für mich tut. Es bedeutet, Dinge zu wagen, von denen ich oft nicht im Voraus weiß, ob sie richtig sind. Zweitens, wie auch immer es für Jesaja war, wurde er durch sein Erlebnis mit Gott verändert. Die ersten 5 Kapitel des Jesaja-Buches sind vor allem mit Gericht beschäftigt. Propheten sind lediglich nicht als besonders barmherzig oder diplomatisch bekannt. Es gibt auch nach seiner Berufung Gericht, aber es gibt viele Hoffnung und Trost. Die wichtigsten messianischen Prophezeiungen, die auf Jesus richten, passieren nach Jesajas Berufung. Berufung verändert Beruf. Auch wenn wir in unserem alten Beruf bleiben. Und Menschen, die Gott begegnet sind, sind weniger schnell, ihren Mitmenschen zu beurteilen. Das nehme ich aus diesem zweiten Punkt. Drittens, bevor Jesaja seine Berufung erlebt, musste Usia sterben. Das darf recht hart klingen. Und es ist so. Wir wissen nicht genau, was das Sterben des Königs bedeutet. Vielleicht war es nur ein Referenzpunkt. Das ist typisch in der Bibel. Wir könnten zum Beispiel von 1952 sagen, es war das Jahr, in dem Elisabeth Königin wurde. Es geht nur um eine Zeit. Aber vielleicht hat Usias Todes eine andere Bedeutung. Das Ende einer Platzhalterherrschaft und ein neuer Anfang. Vielleicht, bevor etwas Neues konnte entstehen, musste endlich ein Ende mit Usia und seiner Sünde gemacht werden. Was oder wer sind die König Usias in unserem Leben? Gibt es Menschen, die uns in unsere Berufungen blockieren? Beziehungen können sehr schnell zu Götzen oder Festungen werden. Üben Menschen ungesunde Macht in deinem Leben? Gibt es gebrochene Beziehungen? Das Unversöhntsein ist Gift für irdisches und geistliches Leben. Deswegen ist Vergebung und Versöhnung so zentral zur Botschaft des christlichen Glaubens. Deswegen wird Vergebung und Versöhnung immer wieder gepredigt. Auch ich predige Vergebung und Versöhnung immer wieder. Trotzdem, dass ich nicht immer so lebe. Es ist ein großer Kampf, ein versöhntes Leben zu führen. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich bin oft zu wenig stark oder zu wenig reif dafür. Hier gilt, mach bitte, was ich sage und nicht, was ich tue. Nur weil ich ein Heuchler bin, heißt nicht, dass was ich sage nicht die Wahrheit ist. Sind es Mustern, Verhaltungen oder Einbildungen, die in unserem Weg stehen? Wir haben sie gebaut und wir müssen sie auch wegräumen. Mit Gottes Hilfe und die Hilfe unserer Mitchristen. Zum Schluss. Was können wir von Usia und Jesaja mitnehmen? Wie immer sind die folgenden Fragen für dich und für mich. Wo stehst du in deinem Beruf und Berufung? Bist du noch am Warten? Wieso? Was wagst du für Gott, in deine Berufung zu wachsen? Zweitens, wie hast du Gott schon erlebt? War es ein großes Erlebnis oder ein sanftes Flüstern? Behaltest du das fest in deiner Erinnerung? Das Vergessen ist sehr gefährlich. Immer wieder hat König David seine Seele herausgefordert, an seinen Erlebnissen mit Gott zu denken und nicht zu vergessen. Wenn du noch nichts mit Gott erlebt hast, bist du hartnäckig. Bleibst du dran, bis Gott dir antwortet? Ich denke an die kananäische Frau in Matthäus 15. Sie wollte, dass Jesus ihre Tochter heilt. Sie blieb hart, trotz Rückweisungen, bis Jesus sagte in Vers 28, Frau, dein Glaube ist groß. Oder auf Griechisch ist es, Frau, du hast mega Glaube. Deine Bitte soll erfüllt werden. Und im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund. Sie hat Gott erlebt, weil sie hartnäckig war. Ich denke, unsere Erfahrungen mit Gott sind an unsere Erwartungen von Gott abhängig. Zuletzt. Was ist dein König Usia? Heute wäre ein guter Tag für eine Beerdigung. Hani hat mich heute Morgen gefragt, weshalb ich eine schwarze Hemd trage. Ich wusste nicht. Vielleicht deswegen. Mein Wunsch für uns alle ist, dass wir die Masse an Freiheit gewinnen oder erleben, damit wir voll in unsere Berufung wachsen können. Wir sind berufen, Jesajas zu werden und nicht Usias. Und auch wo wir versagt und wie Usia gelebt haben, haben wir einen Gott, der versteht, wie es mit Wiederherstellung geht. Aber er erwartet, dass wir mitmachen. Bist du soweit? Ich möchte für uns alle jetzt beten. Aber ich denke, einige von euch sollen heute Nagel mit Kopf machen. Deswegen haben wir unsere spezielle Gebetseinheit da. Ich habe Miriam gesehen. André ist vielleicht auch hier, ich habe ihn noch nicht gesehen. Sie werden gern mit dir beten. Sie machen es gut und sie machen es gern. Lass heute den Tag, in dem Usia stirbt sein, damit wir alle in unserer Berufung wachsen können und die Welt verändern. Ich möchte jetzt beten. Vater im Himmel, du bist so gut. Und du hast so große Pläne, so wunderbare Pläne für diese Welt. Und du wagst es mit uns zu vollbringen. Obwohl wir schwach sind, obwohl wir unvollkommen sind. Du zeigst deine Herrlichkeit, indem du großartige Dinge tust mit schwachen, zerbrechlichen Menschen. Und ich bitte, Vater, dass du die Leben, die kostbaren Menschen hier, dass du uns nimmst. Nimm dein Feuer von dem Altar. Berühre du uns. Mach uns rein. Und mach uns bereit zu sagen, mit Jesaja, hier bin ich, sende mich. Und Vater, wenn es jemand hier gibt, der dich nicht kennt, berühr du sein Herz, damit das Jahr nicht nur das Jahr ist, wo König Usia starb, sondern das Jahr ist, wo ein neuer Anfang mit dir, mit Jesus Christus ist. In seinem Namen beten wir. Amen.